Wir lesen heute nur einen Vers im Anschluss dieser Verse, die uns mahnen zur Geduld, und zwar warum? Weil das Kommen des Herrn nahe ist und die Geduld soll bis dahin festgehalten werden. Der Vers 12 in diesem Abschnitt lautet: Vor allen Dingen. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. In den Abschnitten zuvor haben wir ja gelesen, dass die Praxis des Glaubens mit Wachsamkeit zu tun hat. Wachsamkeit, wie man sich verhält, was man tut in der Gemeinde, aber auch in der Welt. Auch in der Welt, dass wir dort gerecht handeln und dass wir nicht dem Urteil über andere verfallen. Das wird ja auch gesagt. Denn das ist nicht die Aufgabe der Kinder Gottes zu richten, sondern die rettende Botschaft weiterzugeben. Das Gericht steht Gott allein zu. Zumal unser Gericht, so haben wir es auch in dem Kapitel zuvor gelesen, unser Gericht nicht richtig sein kann, weil wir nicht die Motive des Menschen erkennen können, wir können sein Herz nicht erkennen. Gott allein sieht das Verborgene. Er macht sich nicht abhängig von dem, was äußerlich akustisch gesagt wird. Er macht sich nicht abhängig in seinem Urteil von dem, was an Bewegungen des Körpers, also Körpersprache, weitergegeben wird. So nennt man das ja in unserem Fachbereich oder in vielen Fachbereichen. Sondern er macht sich abhängig von dem, was im Herzen tief vor sich geht. Das ist die eigentliche Beurteilung und die können wir Menschen nicht fällen. Weil wir uns abhängig machen von dem, was wir sehen, was wir hören oder von dem, was wir vielleicht auch spürbar erleben. Und danach fällen wir Urteile. Weil das so war, muss es so sein. Und wir wissen es nicht. Paulus mahnte auch davor. Und dann heißt es hier, im Blick auf die Geduld, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe, seufzt nicht gegeneinander, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht. Vor allem. Was will das sagen? Dieser Jakobusbrief, wir haben ja die einleitenden ersten Verse gelesen, ist ja an Gläubige geschrieben. Natürlich an die Gläubigen, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor, gläubigen Juden. Aber auch natürlich an die Gläubigen aus den Heiden, an die Kinder Gottes, an die, die Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben. Allerdings, Juden sind anders geprägt als die Heiden. Sie sind vom Gesetz Gottes geprägt. Sie sind von den Büchern Mose geprägt, von den Aussagen der Propheten. Und dort haben sie gelernt, dass auch Gott geschworen hat. Und dass man schwören kann, aber keinen falschen Schwur sprechen soll. Und hier heißt es plötzlich nun zu ihnen, jetzt, vor allen Dingen, schwört nicht. Das ist was Neues. Und das Neue wollen wir ein wenig beleuchten. Zunächst einmal, dass man ja im Alten Testament gelernt hat, dass Schwören keine Sünde ist. In 1. Mose 22 lesen wir sogar, dass Gott selbst bei sich selbst geschworen hat und hat einen Eid dazu gegeben, dass er den Samen Abrahams segnen will. Und zwar in 1. Mose 22, 16. Da ging es ja darum, dass Abraham seinen Sohn, den Sohn der Verheißung Isaak, opfern sollte. Und Abraham ging diesen schweren Gang. Und das ist wirklich ein schwerer Gang. wer sein eigenes Fleisch und Blut abgeben muss an Gott, ist schwer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass obwohl die Hanna, die Mutter von Samuel, im alten Bund Gott versprochen hat, wenn sie fruchtbar wird und kriegt ein Kind, will sie es Gott weihen, dass es ihr schwer fiel, dieses Kind zum Tempel nachher abzugeben, als es entwöhnt war. Das geht, Eltern ist es immer schwer, Kinder loszulassen. Und jetzt war sogar die Aufforderung, dass Abraham diesen Sohn sogar zu einem Brandopfer geben sollte. Und er baute ja auch den Altar dann, legte sogar seinen Sohn obendrauf und hob seinen Arm mit dem Messer in der Hand, um diesen Sohn zu schlachten, wie es Gott befohlen hat. Und das war ein enormer Liebesbeweis. Ein enormer Liebesbeweis. Wer das Liebste in seinem Leben loslassen kann, bezeugt Liebe. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, auch in Jerusalem, auf dem Tempelberg war das, da war eine Reisegruppe von Beit Shalom und da ging man früher noch hinein in diese Moschee, in diese blaue Moschee, unter der deren Kuppel ein Felsen gezeigt wird, ist der Berg Moria, wo Abraham den Isaak opfern sollte. Und da las man dann oft oder redete, man durfte ja nicht öffentlich lesen in der Bibel, in der Moschee, aber man durfte die Geschichte erzählen, was dort geschehen ist. Und da war ein Bruder, der in der Reisegruppe war, so sehr angetan davon, dass Abraham das Liebste opferte, dass er sich getroffen fühlte und sagte nachher, ich muss mich auch von meinem Liebsten in meinem Leben trennen. Dann fragt man, was ist dein Liebster? Meine ganze Fotoausrüstung. Das ist mir so das Liebste. Das will ich eigentlich und wollte ich nie hergeben. Und er gab alles hin und sagt, ich muss Gott das Liebste opfern aus meinem Leben. Das war seine Bindung, die er dort innerlich verspürte. Und er hätte alles gegeben, um das behalten zu können. Aber er merkte, wenn ich mit Jesus leben will, muss ich mein Liebstes geben, ich muss mich lösen lassen. Ja? Und als Abraham sich lösen ließ von dem Liebsten, denn Gott sagt, nimm deinen Sohn, den du lieb hast. Er hat nicht gesagt, nimm einer deiner Söhne, die dir am meisten Schwierigkeiten bereiten vielleicht oder so, ja? Sondern den du lieb hast, den nimmst du und den opferst du. Und dann steht hier, Vers 16, sagt Gott, ich habe jetzt bei mir selbst geschworen, also ein Schwur, weil du solches getan hast und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ich habe bei mir selbst geschworen, also das Wort Schwur und Eid war bekannt. Auch noch eine andere Stelle, wo es heißt, wenn Israel oder jemand aus Israel einen Schwur ablegt, dann soll er aber vor Gott sein. Also nicht bei irgendeinem anderen Gott schwören, sondern nur bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, bei dem Schöpfer aller Dinge. 5. Mose 6, Vers 13, da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Also wenn du einen Schwur ablegst, dann nicht bei dem Namen irgendeines Gottes, sondern bei dem Namen des lebendigen Gottes. Da sollst du dann schwören. Du sollst nicht anderen Göttern nachfolgen, den Göttern der Völker, die um euch her sind, denn der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott. Das 5. Mose 6 Kapitel ist ja auch dieses Glaubensbekenntnis Israels. Und auch war das das Glaubensbekenntnis derer, die gläubig geworden sind an Jesus. Denn hier steht das drin, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein ist nur einer, ja. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das kommt ja auch mit dem zweiten Gebot überein. Dann klagt Gott aber auch Israel an wegen falscher Schwüre. Das heißt, er hat nicht gesagt, du sollst gar nicht schwören, aber du sollst nicht falsch schwören. Jesaja 48, eine Stelle, es gibt ja mehrere Stellen in der Schrift, Vers 1 und 2. Hört dies, ihr vom Haus Jakob, die ihr nach dem Namen Israels heißt und aus dem Wasser Judas gekommen seid, die ihr schwört bei dem Namen des Herrn und den Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit. Also, ihr schwört bei dem Namen des Herrn, das ist nicht schlimm, aber ich halte euch vor, sagt der Herr, dass ihr das nicht von ganzem Herzen tut. Also schwören direkt war nicht verboten. Darum prangerte Jesus ja auch das Schwören der Pharisäer und Schriftgelehrte an, weil es nicht von ganzem Herzen war. Sie haben nur ihre Gedanken, ihre menschlichen Gedanken mit einem Schwur belegen wollen und dadurch Maßstäbe setzen wollen. Sie wollten nicht den Maßstab Gottes haben, sondern ihren eigenen Maßstab wollten sie bekräftigt wissen. Matthäus 23 geht Jesus auf dieses Schwören ein, ab Vers 15. Wie euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr seid. Wie euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht, wenn er aber schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn mehr? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder wenn einer schwört bei dem Altar, da sagt ihr, na, das gilt nicht, das macht nichts. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer auf dem Altar, das darauf liegt, das ist gebunden, das gilt. Ihr Blinden, was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Also hier wird auch nicht in erster Linie gesagt, schwört nicht, sondern wenn, dann richtig und nicht falsch. Somit war also in Israel das schon bekannt, dass man ein Schwur zu seiner Aussage hinzusetzen konnte. Nun aber heißt es hier im Jakobusbrief vor allem, schwört nicht. Ist was ganz Neues. Schwört nicht. Durch die Neugeburt, durch Pfingsten, durch die Gabe des Heiligen Geistes, braucht der Gläubige seine Aussage nicht mehr zu bekräftigen, durch einen Schwur. Denn der Heilige Geist in ihm redet. Und das ist die Wahrheit. Und die braucht nicht mehr durch was anderes bekräftigt werden. In Johannes 16 sagt der Herr Jesus Folgendes. Er nennt ja diesen Geist, der dort kommt, zu allen, die Jesus angehören, nennt er den Geist der Wahrheit. Und dieser Geist arbeitet in jedem, der ihn empfangen hat. Natürlich nur da, wo man ihn empfangen hat. Er arbeitet dahingehend, dass dieser Geist der Wahrheit alle in die Wahrheit leiten wird. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das, was der Geist Gottes in den Kindern Gottes wirkt und redet, braucht durch nichts mehr kommentiert und bekräftigt werden. Ich habe mich auch gefreut, dass Nathanael hier am Sonntag auch so deutlich auf das Wort Gottes hinwies, wie wirksam das Wort Gottes ist Und wenn das nicht mehr wirkt am Menschen, dann wirkt überhaupt nichts. Und dass das Wort Gottes eben diese Kraft ist, die jeder Mensch, der sich jeder Mensch aussetzen muss und die auch in dem Menschen dann wirkt. Denn da, wo man die Bibel nicht liest, hat man natürlich auch nicht die Kraft, hat man auch nicht die Orientierung. Weil nur dort drin, in dem Wort Gottes, diese Wahrheitskraft vorhanden ist. Ja? Und darum heißt es, vor allen Dingen sage ich euch, schwört nicht. Ihr braucht jetzt nichts mehr bekräftigen. Ihr braucht nicht mehr vorzuzeigen, dass ihr die Gebote haltet oder dass ihr an Mose und die Propheten glaubt, sondern ihr lebt jetzt in der Wahrheit. Weil durch den Heiligen Geist der Geist der Wahrheit in euch Raum gefunden hat. Darum sagte der Herr Jesus einst zu den Jüngern, wenn man euch überantworten wird vor die Obrigkeiten und Richter, fürchtet euch nicht, was ihr reden sollt, denn es ist der Geist eures Vaters, der da redet. Und der braucht nicht mehr kommentiert zu werden. Was der sagt, das muss nicht mit einem Eid noch beglaubigt werden. Das ist bereits die Wahrheit. Die Mahnung also, im Blick auf das nahe Wiederkommen, dieses letzte Kapitel steht ja da, im Blick auf die Geduld und so weiter, das soll ja festbleiben im Bewusstsein, Jesus kommt bald wieder. Für den Einzelnen, den ruft er einfach aus der Welt heraus und für die Gemeinde dann in der Entrückung. Er kommt zu einer Zeit, wo wir es nicht meinen, und da gilt ihm die Mahnung, bleib fest in der Geduld und auch bei dem Wort der Wahrheit. Ihr braucht nicht schwören. Ihr braucht es nicht, weil Gott alle Dinge offenbar sind. Offenbar in seinem Geist. Er weiß alles und was dieser da, der Heilige Geist in euch wirkt, das ist die Wahrheit. Und was er durch euch wirkt, ist die Wahrheit, weil Gott alle Dinge weiß. Wir wissen sie nicht, aber der Geist weiß es. Deswegen überführt uns auch der Heilige Geist von dem, was wir gar nicht wissen, was schlecht ist. Wir denken, wir sind gut, wir machen alles richtig. Und der Geist Gottes sagt, ich will dir mal zeigen, dass du es nicht richtig machst. Habe ich noch gar nicht gemerkt, dass ich völlig daneben bin. Ja, nur Gott weiß alle Dinge und das soll zugelassen werden. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es ja auch im Blick auf das nahe Kommen des Herrn, dass wir offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder es sei böse. Was er getan hat, was gut war, was er getan hat, ist durch den Geist der Wahrheit in ihm bewirkt worden. Denn ein Mensch aus sich selbst, das wissen wir, darum glauben wir an Jesus und haben ihn aufgenommen, kann nichts Gutes vollführen. Wenn etwas Gutes vollführt wird, ist es durch den Geist der Wahrheit. Und das wird belohnt, das wird offenbar vor dem Richtstuhl Christi. Wir sollen weder einen voreiligen Eid, noch einen falschen Eid, noch ein Eid, der unsere Aussage überzeugend bestätigen soll, leisten. Vielleicht eine kurze Anmerkung zu diesen drei Formen. Ein voreiliger Eid, das heißt ein voreiliges Versprechen vor Gott, kann uns in unvorgesehene Betrübnis, in katastrophale Situation bringen. Ein Beispiel ist mir da sehr deutlich vors Auge gekommen, das ist dieser Richter, der neunte Richter in Israel. Bevor es also Könige gab, gab es ja Richter, die Gott berufen hat, die das Volk immer wieder zu erlösen hatte von den Übergriffen des Feindes. Entweder mit ihrer körperlichen Kraft oder mit der geistigen Kraft, mit Anweisungen, wie man sich zu verhalten hat, oder mit dem Ruf zurück zu dem lebendigen Gott, mit Buße und Erweckung. Und da war eben auch ein Mann, ein ausgestoßener Mann, Jephtha, der neunte Richter in Israel, Richter 11, Er war ja ein uneheliches Kind von Gilead. Gilead hat, also hier steht einmal mit einer Hure ein Kind gezeugt, aber in der anderen Übersetzung heißt es ein Hurenkind beziehungsweise ein außereheliches Kind. So, nun hatte er mit seiner eigenen Frau, der Gilead, auch noch Kinder. Und als sie groß waren, schmissen sie den Jephtha raus. Der soll mit uns nicht erben. Sie verstießen ihn. Aber dieser Jephtha war offenbar ein starker Mann. Es steht in der Bibel, er war ein Mann, der ein kriegerisch begabter Mann. Und als es darum ging, ich muss das nur so ein bisschen zitieren, damit ich nicht alles vorlesen muss. Als es darum ging, dass wiederum die Ammoniter Israel angriffen, erinnerte man sich an diesen Jephtha und hat ihn zurückgeholt und sagt, bitte sei du unser Hauptmann, führe uns an. Aha, sagt er, vorher habt ihr mich rausgeschmissen und jetzt soll ich plötzlich euer Anführer sein. Und dann sagte er, gut, wenn es so ist und ich werde die Ammoniter besiegen, darf ich dann in eurem Volk der Anführer bleiben? Ja, das versprechen wir dir. Und dann heißt es ja von dem Jephtha in Vers 11 dann, Jephtha redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn. Vor dem Herrn. Er machte also sein Herz abhängig vor dem lebendigen Gott. Er liebte Gott und er war dankbar, dass er als der Ausgestoßene, der uneheliche Sohn, jetzt plötzlich wieder einen festen Platz finden sollte, im Volke Israel. Und er schrieb dann oder sandte Boten an diesen Ammoniterkönig und machte ihm Vorhaltung darüber, dass der nun Israel angreifen wollte und so weiter und so fort. Das kann man ja lesen. Und er ließ sich aber nicht belehren, sondern wollte die kriegerische Handlung. Und da hat sich Jephtha aufgemacht und hat ein Versprechen gegeben, dem Herrn ein Versprechen gegeben und hat gesagt, ich gelobe dem Herrn ein Gelübde, also ich schwöre etwas. Herr, gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören und will's als Brandopfer darbringen. Und so zog er dann in den Krieg und kam siegreich zurück. In Vers 34, als nun Jephtha nach Mizpa zu seinem Hause kam, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Pauken und Reigen. Und sie war ein einziges Kind und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich, denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann's nicht widerrufen. Man kann sich gut vorstellen, dass Jephtha aus der Freude, wieder in das Volk Israel integriert worden zu sein und jetzt auch Handlanger sein zu dürfen gegen die Feinde, sehr innerlich euphorisch war. Danke, Herr, dass du mich bestätigt hast. Danke, dass ich das jetzt tun darf. Danke, dass die Feinde zu Schanden geworden sind, die mich ausgestoßen haben. Und jetzt mache ich dir ein Versprechen aus dieser euphorischen Haltung heraus. Ohne zu ahnen, was das bedeutete. Nämlich, dass er dann seine einzige Tochter, sein einziges Kind als Vermehrung seiner Familie abgeben musste. Das heißt also, sie blieb ehelos. Und sie ermutigte dann den Vater, oh, du, wenn du Gott etwas gesagt hast, musst du es unbedingt halten. Du darfst also nicht zurückgehen. Lass mich nur 2 Monate meine Jungfrauenschaft betrauern. Und sie erkannte keinen Mann ihr Leben lang. Aber Jephtha war geschlagen durch sein Gelübde, durch sein Eid, den er gegeben hat, den er Gott gegeben hat, vorschnell, ja? Also, das kann große Schmerzen verursachen, denn Gott nimmt jedes Gelübde sehr ernst, das wussten die Juden. In 4. Mose 30, Vers 3 steht, wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder ein Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist. Deswegen, ihr sollt nicht schwören, gebt keinen Eid, zumal ihr gar nicht wisst, was daraus entstehen kann. Ihr könnt euch vielleicht selber schaden. Das Zweite, ein falscher Eid soll auch nicht gegeben werden, denn ein falscher Eid zieht das Gericht Gottes auf den, der diesen Eid getan hat, geschworen hat. Zumal ja auch der Gläubige, der einen falschen Eid schwört, den Namen seines Herrn missbraucht und verunehrt. In 3. Mose 19, Vers 12, wir müssen das einfach so lesen, um zu wissen, warum steht das da im Jakobusbrief. Ja? Da heißt es dann, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Ich bin der Herr. Ihr sollt nicht falsch schwören. Denn Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir kennen das aus den 10 Geboten. Der Herr ist heilig und lässt sich also nicht spotten. Und das Dritte, ein Eid, der unsere Rede bekräftigen soll. Wir kennen das ja aus den Kinderjahren, nicht? Denn wenn man da irgendwas gesagt hat, doch, ich schwöre das und so, ja, ein Indianerschwur oder irgendwie, wie das so heißt, ja, das macht man so als Kind spielerisch. Aber das kann man dann auch als Erwachsener leicht machen. Wenn man das Gefühl hat, der glaubt mir nicht, dann sage ich, na doch, ganz bestimmt oder ja, ich schwöre das. Und das soll ein Kind Gottes nicht mehr tun. Ein Eid, der unsere Rede nur bekräftigen soll, ist absolut nicht nötig, weil wir in der Klarheit und Entschiedenheit unserer Aussage stehen sollen vor Gott. Ob sie angenommen wird, die Aussage, oder nicht, das spielt die Rolle nicht. Denn zu Hesekiel wurde auch gesagt, rede im Namen des Herrn, hören Sie es oder lehnen Sie es ab. Das brauchst du nicht mehr mit einem Eid zu belegen. Rede, der Herr hat gesagt. Diese Freiheit der Kinder Gottes soll in der Gemeinde unter den Gläubigen auch vorhanden sein. So, dass das Anliegen ist, ich will vom Herrn meine Weisung empfangen und ich sage sie einfach. Ob jemand das versteht oder nicht, ich brauche es nicht zu bekräftigen. Jeder soll in der Abhängigkeit vom Herrn sein. Der Jakobusbrief spricht von dieser Praxis des Lebens. Gottes Geist fordert hier zur Entscheidung auf. In Matthäus 5, Vers 33 mahnt der Herr nicht nur in Bezug auf falsche Eide, sondern zur Klarheit und Entschiedenheit im Leben mit ihm. Also wir sollen ja, ja oder nein, nein. Und wenn wir ein Ja zu einer Sache gefunden haben, durch den Heiligen Geist, sollen wir dabei bleiben. Haben wir ein Nein zu einer Sache gefunden, durch den Heiligen Geist, sollen wir dabei bleiben. Auch wenn vielleicht andere das Ja fordern. Matthäus 5, 33, lesen wir mal in diesem Zusammenhang. Du sollst keinen falschen Eid schwören, habt ihr gelesen, so sagt Jesus Christus zu denen, die zuhören, und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht eins Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist von übel. Das heißt also, Jesus sagt, ich fordere euch auf, in der Entscheidung für das Ja oder Nein Gottes zu leben. Ihr sollt es nicht bekräftigen mit irgendeinem Schwur, sondern fragt danach, Herr, was ist dein Ja und was ist dein Nein? Und haltet euch an dieses Ja und an dieses Nein. Dann seid ihr immer auf der richtigen Seite. Als Gläubige die wir ja Gottes Wort lesen und beherzigen und auch ein Leben des Gebetes führen, haben wir also die Unterscheidung von Gerechtem und Ungerechtem. Niemand kann das wirklich unterscheiden, außer der wiedergeborene Christ durch den Heiligen Geist. Er wird ja in die Wahrheit geleitet. Er kann merken, das ist jetzt recht und das ist nicht recht. Und das kann er im eigenen Leben merken, das kann er auch für Situationen merken. Er wird so geführt durch den Heiligen Geist. Denn selber hat er keine Entscheidungskraft über das Richtige. Er muss die Entscheidungskraft von Gott haben. Und das spricht Jakobus hier an für die gläubig gewordenen Juden, die also von Neuem geboren sind. Sie können erkennen, was also zu Jesus Christus gehört und was nicht zu ihm gehört, was ihm widerspricht. Sie können durch den Heiligen Geist wahrnehmen, ob Jesus Christus konform geht mit dieser Handlung oder diesen Gedanken oder nicht. Durch den Heiligen Geist wird ihnen das offenbar. Sie können erkennen, was Ja ist und das soll dann auch Ja bleiben. Und was Nein ist und das soll auch Nein bleiben. So wie sich Sünde nicht verändert, Sünde bleibt Sünde, Tod bleibt immer Tod. Und somit bleibt auch Licht immer Licht und Finsternis immer Finsternis. So sind die Offenbarungen im Leben der Kinder Gottes von Ja und Nein auch bleibend. Das heißt also, Jakobus will darauf hinweisen, dass wir das neue Leben und die Wahrheit, die darin verborgen ist und offenbar gemacht wird, nicht mit einem Schwur bekräftigen müssen oder verteidigen müssen. Das neue Leben braucht nicht verteidigt zu werden. Wir brauchen auch Gott nicht verteidigen. Manche möchten das ja gern. Gott brauchen wir nicht verteidigen. Er ist souverän. Was er sagt, dazu steht er und das hat seine Wirkungskraft. Kein Mensch braucht Gott verteidigen, sondern er beweist sich selbst. Das Leben des Glaubens und das Leben in der Wahrheit sprechen für sich selbst. Sie sprechen für sich selbst. Wir brauchen also den Herrn nicht zu verteidigen, sondern nur zu bezeugen. Das ist was anderes, nur zu bezeugen. Bezeugen natürlich mit den Worten, die uns zuteil geworden sind durch sein Wort. Bezeugen mit der Tat, durch die Kraft des Geistes, der Tat Jesu. Denn der Herr sagt ja, folget mir nach und was ich tue, das sollt ihr auch tun. Er sagt nicht, also versucht mal irgendwas zu machen, was so ähnlich ist wie das, was ich tue. Sondern er sagt, ihr werdet, wenn ihr mir folgt, dasselbe tun. Das heißt, das Zeugnis mit der Tat und mit der Art. Und ich denke, hier liegt möglicherweise der Schwerpunkt und der schwierigste Punkt, Zeugnis zu sein von Gott in Jesus mit der Art. Die Art heißt, Jesus ließ sich schlagen, er schlug nicht zurück. Es wurde geschrieben, er wurde beleidigt, verspottet, aber er rief nicht zurück. Er erduldete alles. Er liebte seine Feinde. Das ist das Zeugnis in der Art. Gottes Wahrhaftigkeit spricht also für sich. Auch wenn sie bekämpft oder abgelehnt wird, ist sie noch da. Sie kann nicht zerstört werden. Obwohl die Weissagung durch Simeon, diesen Greis im Lukasevangelium, über das Kreuz Jesu lautete an Maria, diesem Zeichen würde widersprochen werden. So ging trotzdem, obwohl diesem Zeichen widersprochen wurde, ging Jesus ohne Beeidigung seines Weges oder Beschwörung seiner Worte diesen Weg der Erlösung souverän ans Kreuz. Obwohl schon die Weissagung da wäre, diesem Kreuz wird widersprochen werden. Weil die Wahrheit nicht gebunden ist. Er ging ungebunden seinen Weg. Er brauchte das nicht bekräftigen durch ein Eid, sondern er ging einfach. Doch die Entscheidung ist von uns gefordert, immer auf der Offenbarungsseite von Ja oder Nein zu stehen. Und wenn es Ja heißt, nicht Nein zu sagen, und wenn es Nein heißt, nicht Ja zu sagen. Eine leichtfertige, unentschiedene Rede richtet ja Betrübnis an. Und manchmal will so eine leichtfertige, unentschiedene Rede dann mit einem Schwur oder einem Eid belegt werden, damit es glaubhaft wird. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 25 steht es ja auch, miteinander diese Wahrheit zu reden, die da geoffenbart ist in Jesus Christus, zumal ihr Glieder dieses Leibes Jesu seid. Das heißt, ein Glied am Leibe Jesu soll durchströmt sein von dem, was das Haupt denkt, was der Kopf denkt. Und das, was der Kopf denkt, sollen alle Glieder gleichermaßen besprechen, in der Handhabung ergänzen und auch zulassen. Unklares und unentschiedenes Reden behindert das Leben miteinander, weil dadurch dann Unorientiertheit entsteht und keiner weiß, wo er andocken kann beim anderen. Deswegen also ja, ja oder nein, nein. Jesus Christus hatte auch ein totales Ja zu uns. Er hatte nicht ein Jein zu uns, weil er gesehen hat, wie schlecht wir eigentlich sonst sind, sondern er hatte ein totales Ja zu uns. Und dieses Ja trug dann auch Frucht. Ein besonders treffendes Beispiel dafür, dass man seine Rede, wenn sie nicht klar und deutlich ist oder wenn man nicht des Herzens Sache herausbringen will, mit einem Eid belegt, haben wir in dem Zeugnis des Petrus. Petrus, bevor er sich also tief bekehrte, denn der Herr Jesus sagt, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und zwar in Matthäus 26, nicht, dass wir uns über Petrus erheben, aber da sehen wir, dass es so weit kommt, dass man diese unentschiedene Rede, die Unsicherheit, die Furcht noch mit einem Eid belegen möchte, um glaubhaft zu wirken, obwohl man weiß, dass es nicht richtig ist. Matthäus 26, Vers 69. Petrus saß draußen im Hof. Das war also, nachdem Jesus festgenommen worden ist. Da trat eine Magd zu ihm und sprach, du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Das stimmte ja. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. So, das ging ja gerade mal noch irgendwie, wenn er auch gesagt hat, nein, gelogen, ging es gerade noch so dran vorbei. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn dann plötzlich noch eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich gebe euch ein Eid darauf. Unter Eid sage ich euch, ich kenne den Menschen nicht. Das heißt also, man will seine Aussage bekräftigen, die gar nicht angenommen wird. Die Wahrheit aber braucht nicht bekräftigt zu werden. Da kann man stille schweigen, wie es der Herr Jesus tat. Aber das, was nicht richtig ist, und ich will es aber als richtig, als dominant darstellen, muss ich ihn sogar noch mit einem Schwur belegen. Er schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Also eines tat er dann noch einen Fluch dahinzu. Nein, das ist nicht so, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Herrn und da dachte er daran, dass Jesus das gesagt hatte. In Lukas 22, Vers 32, machte ja der Herr Petrus darauf aufmerksam und sagt, wenn du dich dermal einst bekehrst. Das heißt, dass die Wahrheit durch dich hindurchkommt. Da brauchst du keinen Schwur mehr, kein Eid drauflegen. Dann stärke auch deine Brüder. Ich komme da zum Schluss. Wie soll sich also ein Kind Gottes in dieser Welt verhalten? Darf es denn überhaupt nicht schwören? Es gibt ja Situationen in der Welt, wo von uns sogar ein Schwur oder ein Eid verlangt wird. Obwohl wir durch Jesus Christus von Sünde gereinigt worden sind und mit dem Geist der Wahrheit erfüllt worden sind, leben wir immer noch in einer Welt. In einer Welt der Unordnung, der Ungerechtigkeit, der Lüge. Eine Welt, die nicht durchdrungen ist vom Geist der Wahrheit, wo der Unglaube grassiert. Und so kann es passieren, dass wir vor staatliche Gerichte manchmal gezogen werden, vielleicht als Zeugenaussage, wo einfach dann gefordert wird, dass unter Eid eine bestimmte Aussage bekräftigt wird, weil das Durcheinander und die Verstrickungen so stark sind. In solchem Falle darf ein Christ natürlich auch unter Eid aussagen. Der Christ sagt ja nicht aus unter Eid im Blick jetzt, dass er sich selbst rechtfertigen will, sondern weil man von ihm diesen Eid gefordert hat. Andere haben das gefordert, aber selber hat man ihn nicht gegeben. Und das ist noch ein Unterschied. Das dürfen wir schon, aber unsere eigene Rede braucht nicht bekräftigt zu werden, so sie aus der Wahrheit ist. Der Herr Jesus hat nie seine Rede mit einem Eid oder einem Schwur belegt. Auch dann nicht, als er verleumdet wurde. Er hatte der Wahrheit nichts hinzuzusetzen, sondern dann heißt es, er schwieg still. Aber als er von den Religiösen der Obrigkeit in Israel aufgefordert worden ist und beschworen worden ist, unter Eid zu sagen, ob er Christus, der Sohn Gottes ist, da sagt er ja. So wie du das jetzt verlangst, sag ich das quasi unter dem Eid, unter dem Schwur, du sagst es, ich bin der Sohn Gottes. Matthäus 26, Vers 61 bis 64 und auch Lukas 22, 70. Also, die eigene Rede brauchen wir nicht extra zu bestätigen, wenn wir in der Entschiedenheit mit Jesus Christus leben. Aber wenn die ungläubige Welt das Zeugnis von uns verlangt, mit Eid, dann dürfen wir auch diesen Eid dort geben auf das, was gesagt wird. In der Zusammenfassung unseres Textes geht es also darum, dass wir im Glauben und in der Einseitigkeit zum Herrn stehen. Denn, und die Begründung in diesem Textabschnitt lautet, er kommt bald. Der Herr kommt bald. Deswegen ist die Einseitigkeit gefordert und auch die Durchlässigkeit für den Geist der Wahrheit. Und da sollten die gläubig gewordenen Juden merken, wir brauchen nichts mehr hinzuzusetzen. Wer dieses Wort, was in uns gepflanzt ist und gesagt wird, nicht glaubt, der glaubt es eben nicht. Wir brauchen es nicht zu bestätigen. Es bestätigt sich selbst. Gottes Wort redet selbst. Und es geht auch darum, um den gemeinsamen aufbauenden Dienst in der Gemeinde und das evangelistische Zeugnis in dieser Welt. Darum, eure Rede sei Ja, das Ja ist, und Nein, das Nein ist, und was darüber ist, das ist vom Übel. Soweit zu diesem Abschnitt im Jakobus 5. Es geht ja dann auch weiter nachher um die Annahme untereinander, Leiden, Tragen von Leiden. Kranke sollen sich abhängig machen von dem lebendigen Gott, dass sie genesen können. Und alles nur zu dem einen Zweck, um ihrem Herrn und Heiland zu dienen. Denn er kommt bald.